Stell dir vor, du stehst im Klassenzimmer vor vielleicht 25 Schülern und plötzlich, also wirklich aus dem absoluten Nichts, flippt ein Kind total aus.
Oh ja, das klassische Szenario, das wohl jede Lehrkraft fürchtet.
Genau. Stühle fliegen, es wird geschrien. Und dein allererster Impuls ist da natürlich, eine klare Ansage zu machen. Strenge Grenzen, um ja sofort wieder die Kontrolle herzustellen.
Was ja auch menschlich absolut nachvollziehbar ist in dem Moment.
Total. Aber heute tauchen wir in einen Leitfaden ein. Du erkennst die Dokumente aus dieser Reihe oft an diesem kleinen Logo mit dem grünen Vogel, der uns aufzeigt, warum genau das oft völlig nach hinten losgeht.
Richtig. Das ist eine super wichtige Quelle für Lehrkräfte, Jugendarbeiter und auch Eltern.
Absolut. Unsere Mission in unserer heutigen Analyse ist ganz klar. Wir wollen entschlüsseln, wie Trauma-Informed Practices oder kurz halt TIP uns Erwachsenen das Werkzeug gibt. Wir wollen verstehen, wie wir Kindern aus diesem lähmenden Überlebensmodus heraushelfen können, damit sie emotional wieder wachsen.
Und nicht einfach nur bestraft werden, genau.
Lass uns das mal aufschlüsseln. Stell dir das Gehirn eines traumabelasteten Kindes einfach wie einen hochsensiblen Rauchmelder vor.
Ein sehr treffendes Bild, ja.
Der wurde durch frühere extrem stressige Erlebnisse so komplett falsch kalibriert, dass er schon ohrenbetäubend losgeht, wenn nur ein Toastbrot im Toaster leicht dunkel wird.
Da schlägt das System sofort Alarm.
Exakt. Und bei TIP geht es eben nicht darum, jetzt zur Strafe mit dem Besenstiel auf den Melder einzuschlagen, um ihn auszumachen.
Das würde ihn ja nur noch mehr kaputt machen.
Ja. Und es geht auch nicht darum, irgendwie Phantomrauch wegzufächeln. Es geht darum, diesen extrem fehlerhaften Sensor aktiv neu zu kalibrieren, damit das Gehirn wieder lernt, echte Gefahr von ganz normalem Alltagsstress zu unterscheiden.
Was hier faszinierend ist, ist der neurobiologische Mechanismus, der genau dahinter steckt. Verhaltensweisen wie massive Wutausbrüche, Aggression oder auch so ein apathischer Rückzug sind in diesem Moment keine bewusste Disziplinlosigkeit.
Das ist also nicht so extra, um einen zu ärgern.
Nein, überhaupt nicht. Das Gehirn des Kindes schaltet buchstäblich den präfrontalen Kortex ab, also den Bereich für logisches Denken. Und es wechselt sofort in den reinen Überlebensmodus. Also Kampf, Flucht oder Erstarren.
Wahnsinn.
Das Kind fühlt sich in dem Moment in akuter Lebensgefahr. Wenn du darauf jetzt mit lautem Anschreien oder unberechenbaren Strafen reagierst, bestätigst du diesem defekten Rauchmelder nur eines, nämlich, aha, die Welt ist wirklich lebensbedrohlich.
Du retraumatisierst das Kind quasi direkt weiter.
Ganz genau. Die Alternative muss also pure Vorhersehbarkeit sein und emotionale Sicherheit, um dieses völlig überreizte Nervensystem überhaupt wieder herunterzufahren.
Hier wird es wirklich interessant, denn das ist ja genau die Stelle, an der diese schöne Theorie oft an der harten Realität zerbricht, oder?
Oh ja. In der Praxis sieht das oft ganz anders aus.
Eben. Gehen wir mal zurück in unser Klassenzimmer zu dem Kind, das da gerade Stühle wirft. Der Leitfaden sagt, ein Kernprinzip sei es, Autonomie und Wahlmöglichkeiten zurückzugeben.
Weil ein Trauma einem eben jegliche Kontrolle raubt.
Aber wie um alles in der Welt soll eine Lehrkraft in so einem akuten Chaosmoment ernsthaft Autonomie gewähren? Wie balanciert man diese absolut nötige Struktur, damit niemand verletzt wird, mit dem Empowerment von dem Kind?
Das ist der Moment, an dem wirklich viele Praktiker scheitern. Weil sie Autonomie fälschlicherweise mit Grenzenlosigkeit verwechseln.
Ah, okay.
In diesem Moment der absoluten Eskalation braucht das Kind keine grenzenlose Freiheit. Es braucht eine strukturierte, sichere Mikrokontrolle. Als Lehrkraft gehst du in die sogenannte Co-Regulation.
Was heißt das genau in der Situation?
Anstatt frontal anzugreifen und zu brüllen, setz dich sofort hin, bietest du zwei sichere, überschaubare Optionen an.
Also sowas wie eine Wahl aus zwei guten Dingen.
Genau. Du sagst zum Beispiel, willst du dich hier an meinen Tisch setzen oder wollen wir beide kurz einen Schritt vor die Tür gehen?
Verstehe.
Völlig ohnmächtigen Situation ein winziges Stückchen Entscheidungsfreiheit zurück. Und genau diese kleine Wahlmöglichkeit zwingt das Gehirn quasi, den präfrontalen Kortex wieder hochzufahren.
Weil es ja aktiv überlegen muss.
Exakt. Das Kind muss eine logische Entscheidung treffen. Und das holt es aus diesem reinen blinden Überlebensinstinkt heraus. Wenn wir das mit dem größeren Bild verbinden, wird aber die eigentliche Herausforderung klar.
Nämlich, dass das nicht nur einmal klappen muss?
Richtig. Selbst die allerprofessionellste Deeskalation verpufft völlig, wenn sie ein isoliertes Ereignis bleibt. Eine einzelne engagierte Lehrkraft kann so einen falsch kalibrierten Rauchmelder nicht dauerhaft reparieren.
Weil das Kind ja nicht in einem Vakuum lebt, klar. Es brennt ja überhaupt nichts, wenn die Mathelehrerin am Vormittag super koreguliert und Wahlmöglichkeiten bietet.
Und am Nachmittag passiert das Gegenteil.
Genau, der Fußballtrainer brüllt bei jedem Fehlpass rum und zu Hause herrschen eh völlig chaotische Zustände. Dieses Netzwerk, von dem die Quellen da sprechen, also Familie, Schule, Nachbarschaft und das Gesundheitssystem mit Sozialarbeitern, das muss quasi eine gemeinsame Sprache sprechen.
Eine Sprache der Sicherheit, ja.
Jede dieser Stationen muss verlässliche Routinen bieten. Sobald da ein Knoten in diesem Netz reißt und unberechenbarer Stress auftritt, fällt das Kind doch sofort wieder auf den alten Überlebensinstinkt zurück.
Genau dieser Systemgedanke ist einfach entscheidend. Wenn diese Unterstützungssysteme versagen und das Kind immer wieder getriggert wird, zeigen die Quellen fatale Folgen auf.
Was für Folgen sind das dann?
Chronischer toxischer Stress, komplettes Schulversagen und eine drastisch erhöhte Gefahr, später in die Kriminalität abzurutschen.
Krass. Das steht echt auf dem Spiel.
Ja. Aber wenn alle Erwachsenen im System in Tipp geschult sind, ändert sich die komplette Dynamik. Es reißt diese oft einschüchternde Mauer ein zwischen den Profis im System und den oft total überforderten Familien.
Man arbeitet also mehr zusammen.
Genau. Anstatt dass die Schule den Eltern von oben herab Vorwürfe macht, sitzen alle als echtes Team an einem Tisch. Man schaut gemeinsam auf die Auslöser des Kindes und baut ein verlässliches Fundament des Vertrauens auf.
Also, was bedeutet das alles? TIP ist nicht einfach nur irgendein neuer pädagogischer Trend, sondern eine echte neurobiologische Notwendigkeit, um diese extrem verletzlichen Kinder aufzufangen.
Dem stimme ich absolut zu.
Aber ich möchte dir, der uns da gerade zuhört, zum Abschluss noch einen recht provokanten Gedanken mitgeben. Wir haben heute gelernt, extrem schwieriges, lautes Verhalten bei Kindern als reinen Überlebensmechanismus zu betrachten.
Als diesen Rauchmelder, der auf Fehlalarm steht.
Genau, ausgelöst durch alte Wunden. Wie sehr müssten wir dann eigentlich hinterfragen, wie wir toxisches Verhalten und ständige Konflikte in unseren eigenen Erwachsenenbeziehungen bewerten?
Oh, das ist ein spannender Punkt.
Oder bei der Person am Arbeitsplatz, die bei jeder noch so kleinen Kritik sofort an die Decke geht. Vielleicht brennt es bei dieser Person ja auch gar nicht wirklich.
Sondern die Angst sitzt einfach tief.
Genau, die Angst und der Rauch sitzen einfach tief in der Vergangenheit und der Sensor klemmt. Denk mal drüber nach.